Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge wollen wir das Hörspiel Fünf Freunde und die Flaschenpost besprechen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es treten nämlich zwei Sprecher auf, die auch bei TKKG eine große Rolle spielen, Sascha Träger und Manu Lubowski, also Tim Tarzan und Klößchen. Das passt ganz gut, denn wir haben ja schon die große Fahrt der Fünf Freunde besprochen und da spielt ja Niki Nowotny eine kleine Rolle, also der Ursprecher von Karl. Und wir wollen mal schauen, ob wir nicht vielleicht auch demnächst ein Hörspiel von den Fünf Freunden besprechen, wo eine der Gabi-Sprecherinnen eine Rolle spielt. Die Flaschenpost ist Folge Nummer 44 und stammt aus dem Jahr 2001 und wir sind hier bereits in der dritten Sprechergeneration der Fünf Freunde. Der Klappentext verrät uns schon sehr viel. Die Fünf Freunde finden auf der Felseninsel eine Flaschenpost und darin ist ein geheimnisvoller Hilferuf und dem wollen sie natürlich nachgehen. Im Zuge der Ermittlungen treffen sie dann auf zwei Radiomoderatoren, die seltsamerweise aber auch eine Flaschenpost mit einem Hilferuf haben. Und das macht die Fünf Freunde natürlich total misstrauig. Auf dem Klappentext gibt es noch ein schönes Wortspiel, denn bei der Aufklärung des Geheimnisses werden die Fünf Freunde ihr blaues Wunder erleben. Und das ist schon ein Hinweis darauf, worum es in der Folge eigentlich gehen wird. Auf dem Cover sehen wir die Kinder, wie sie in einer Bucht knien. Und etwas weiter entfernt im Meer schwimmt eine Flasche. Sie ist halb durchsichtig und man sieht einen Zettel drin. Das ist also die Szene, die im Klappentext beschrieben ist. Im Hintergrund sieht man auch noch ein paar Häuser. Das sieht für uns jetzt nicht so aus, als wäre das die Felseninsel, denn die ist ja unbewohnt und es gibt nur eine verfallene Burg. Das war dann künstlerische Freiheit. Das Hörspiel dauert etwas weniger als eine Dreiviertelstunde und beschreibt die Ereignisse von nur zwei Tagen.
Die Geschichte startet auf der Felseninsel. Diesmal sind Herbstferien, es ist schon eher schlechtes Wetter, Baden ist nicht mehr. Die Fünf Freunde sind auf der Felseninsel, um aufzuräumen, denn die ersten Herbststürme haben schon gewütet und an der Felseninsel wurde ein Haufen Treibgut angeschwemmt, das jetzt aufgeräumt werden soll. In der Mittagspause gönnen sich die Kinder mal wieder ein schönes Picknick und diesmal gibt es eine Weltneuheit dazu. Anne hat nämlich eine Flasche Blaues Wunder mitgebracht. Das ist eine neue Limonade, die in der Nähe produziert wird seit kurzem und überall vollmundig beworben wird mit das blaue Wunder bringt die grauen Zellen in Schwung. Allerdings, als die Kinder probieren, sind sie der Meinung, dass diese komische blau gefärbte Limonade völlig widerlich schmeckt, untrinkbar ist. Und sie froh sind, dass sie doch auch noch eine Flasche Tee dabei haben. Dann gibt es eine für mich etwas unglücklich platzierte Szene mit einer Wespe. Anne hat jetzt plötzlich panische Angst vor einer Wespe, die sie umschwirrt und rennt kopflos Richtung Strand davon. Ich schätze mal, das ist einfach eine Szene, die so platziert wurde, damit die Kinder jetzt wirklich bis zur Wasserlinie nochmal laufen. Das Picknick scheinen sie irgendwo an einem windgeschützten Ort abgehalten zu haben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Strand kommen, um die Flaschenpost zu finden, die dort gerade im Meer schwimmt. Ich fand die Szene ein bisschen anstrengend mit diesem Wespengebrumme, aber dieses Geräusch finde ich sowieso immer sehr penetrant und für mich hätte die Szene jetzt so nicht gebraucht, aber kann man so machen. Timmy wird jedenfalls in die Fluten geschickt, um diese Flasche, die dort rumdümpelt, zu apportieren. Und es stellt sich raus, es ist eine Flaschenpost. Es handelt sich um eine blaues Wunderflasche. Die hat offensichtlich ein ganz eigenes Design, sodass sie auf den ersten Blick erkennbar ist. Und in dieser Flasche steckt aber ein Zettel drin. Ich habe noch nie eine Flaschenpost gefunden, aber ich habe mal eine verschickt. Oder zumindest sowas Ähnliches. Es gab in der Mittelstufe in der Schule mal im Kunstunterricht so ein Projekt, dass man besonders aufwendig gestaltete Briefe oder Karten an eine Partnerschule in Frankreich schicken sollte. Und ich war halt wenig kreativ und habe gedacht, naja, bastel ich eine Flaschenpost. Sprich, ich habe einen Umschlag gebastelt, grob in der Form von einer Flasche. Und da habe ich dann meinen Brief reingesteckt. Im Kunstunterricht war ich nie so wahnsinnig kreativ und fand meine Kreationen auch im Vergleich zu allen anderen aus der Klasse meistens so eher im unteren Mittelfeld. Wahrscheinlich kam von der Partnerschule dann irgendwann auch eine Antwort, Aber ob die jetzt auch irgendwie besonders gestaltet war und wenn ja, was ich da bekommen habe, daran kann ich mich leider gar nicht mehr erinnern. N hat jetzt eine gute Idee, wie man diesen Zettel gefahrlos bergen kann. Denn eigentlich muss man die Flasche ja zerschlagen, um den Zettel richtig rauszukriegen. Aber George ist kategorisch dagegen, die Flasche einfach so auf dem Strand zu zerdeppern. Wenn da Scherben rumliegen, könnte Timmy ja in die Scherben treten, das geht ja gar nicht. Also zerdeppert N die Flasche innerhalb einer Plastiktüte, sodass die Scherben eben nicht rumfliegen und sie trotzdem an diesen Zettel gelangen. Dick kann jetzt kurz einen Blick drauf werfen, es ist ein Hilferuf, aber dann weht der Wind ihm diesen Zettel schon wieder aus der Hand. Er landet im Meer, wird nass, wird aber trotzdem von Timmy nochmal apportiert, ist jetzt ziemlich verschmiert, relativ unleserlich. Aber was sie noch entziffern können, ist: Hilfe, werde gefangen gehalten, holt mich hier raus, Cecil. Okay, also jetzt nicht die klassische Flaschenpost gestrandet in der Südsee, aber auf jeden Fall ein Hilferuf. Und die fünf Freunde finden das natürlich hochspannend und wollen dem auf jeden Fall nachgehen. Allerdings haben sie jetzt natürlich das klassische Problem mit einer Flaschenpost. Wo kommt die her und wie lange war die auch schon unterwegs? Wie aktuell ist dieser Hilferuf? Das Papier vom Zettel fühlt sich relativ alt an, aber die Flaschenpost an sich, das war ja eine Flasche vom Blauen Wunder. Und das Blaue Wunder ist ein brandneues Produkt, das erst seit kurzem in der Nähe von Kirin produziert wird. Ganz so veraltet kann dieser Hilferuf also noch nicht sein. Dieses Produkt ist, wie gesagt, erst seit kurzem erhältlich. Und bei der Frage, wo die Flaschenpost hergekommen sein könnte, soll Ihnen jetzt Captain Higgins helfen? Das wird behauptet, ist ein alter Bekannter der fünf Freunde. Der taucht hier in diesem Hörspiel zwar zum ersten Mal auf, aber zumindest wird er seit diesem Hörspiel dann jetzt auch öfter nochmal auftauchen. Zum Beispiel in der afrikanischen Statue oder im Schatz aus dem U-Boot. Captain Higgins ist also ein erfahrener Seebär, der auf allen Weltmeeren zu Hause war, sich mit Strömungs- und Windverhältnissen auskennt und deshalb jetzt die nächste Anlaufstelle für die Kinder darstellt.
Sie müssen also jetzt die Felseninsel verlassen und gehen in den Hafen von Kirin. Higgins ist auf seinem Boot mit dem Namen Sea Witch. Als die fünf Freunde ankommen, verlassen aber zwei Männer das Boot über die Planke und die fünf Freunde können kurz ein kleines Gespräch belauschen. Es geht um ein Geheimnis, das sie unbedingt lösen müssen, sonst würde ein ominöser Sender sie feuern. Dann gehen die Kerle weg. Die fünf Freunde bitten darum, an Bord kommen zu dürfen. Higgins ist sehr freundlich, lässt sie natürlich rein und die fünf Freunde erzählen ihm ihr Anliegen. Das verwundert Higgins jetzt ein bisschen, denn die beiden, die eben weggegangen sind, hatten genau dieselbe Frage. Auch sie hatten nämlich eine Flasche Blaues Wunder und eine Nachricht und wollten wissen, wo diese denn ins Wasser geworfen sein könnte. Die beiden haben sich vorgestellt als Todd und Toby, mehr weiß Higgins aber nicht. Higgins selbst ist aber nicht wirklich von der Echtheit der Flaschenpost überzeugt. Er konnte ihnen aber helfen, mit seinen Seekarten konnte er ausrechnen, wo diese Flasche ins Meer geworfen sein könnte. Und diese stammt aus New Haven. Und jetzt passiert etwas, was ich nicht ganz verstehe. Die fünf Freunde bedanken sich und gehen. Sie haben also überhaupt nicht gefragt, wo denn ihre eigene Flaschenpost herstammen könnte. Die haben sie auf der Felseninsel gefunden. Sie gehen wohl einfach davon aus, dass alle Blaue Wunder Flaschenpostflaschen am selben Ort ins Meer geworfen sein müssten. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Strömungsverhältnissen da jetzt nicht aus. Nur, wenn sie ihre Flasche auf der Felseninsel gefunden haben, Todd und Toby werden wohl nicht auf der Felseninsel gewesen sein. Also haben die ihre Flasche zu einem anderen Zeitpunkt gefunden, an einem anderen Ort. Kann man dann davon ausgehen, dass alle am selben Ort ins Wasser geworfen sein könnten? Denn, was natürlich auch immer möglich ist, die Flaschenpost kann von einem Schiff ins Wasser geworfen worden sein. Und dann spielen die Strömungsverhältnisse und New Haven natürlich überhaupt keine Rolle. Aber natürlich ist es ein Ansatz und irgendwo müssen sie anfangen. Insofern ist jetzt New Haven mal der erste Punkt.
Vom Kiruner Hafen geht es jetzt erstmal wieder zurück ins Felsenhaus. Und dort treffen die Kinder auf Constable Billings, der wohl aus keinem besonderen Grund da war, sondern einfach mal ein Pläuschchen und eine Tasse Kaffee mit Tante Fanny trinken wollte oder so. Dem erzählen sie jedenfalls auch jetzt brühwarm, dass sie eine Flaschenpost gefunden haben. Und der lacht sie nur aus und sagt, ah ja, Flaschenpost, der älteste Gag der Welt. Ich bin als Kind auch mal drauf reingefallen. War wahrscheinlich so eine antike Flasche mit Kerzenwachs versiegelt und enthielt einen Hilferuf von einem Schiffbrüchigen aus der Südsee oder so. Nee, sagen die Kinder, es ist eine sehr moderne Flasche, blaues Wunder. Ah, sagt Billings, das ist ja meine Variante. Dann machen sich die Scherzkekse jetzt nicht mal mehr die Mühe, das Ganze alt aussehen zu lassen. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem nur ein Gag. Er findet das jedenfalls keinen Fall für die Polizei, von wegen Gefangener, der befreit werden muss. Wünscht den Kindern noch viel Spaß bei ihrer Recherche und geht. Im Felsenhaus läuft jetzt das Radio. Eine Show namens TNT soll gleich beginnen. Eine witzige Show mit zwei jungen Moderatoren. Und die blödeln sich jetzt erstmal durch ihre Moderation. Es geht irgendwie um graue Zellen in Schwung bringen und sein blaues Wunder erleben. Und dann moderieren sie allerdings an, dass es jetzt erstmal einen Bericht über die örtliche Segelregatta in New Haven geben soll. Bei Dick fällt der Groschen. Moment mal, die Moderatoren von TNT heißen Todd und Toby. Genauso hießen doch auch diese beiden Typen, die vorhin bei Captain Higgins nach der Flaschenpost gefragt haben. Vielleicht sind das ja dieselben. Wir sollten einfach morgen mal zum Radiosender fahren. Vielleicht können wir Todd und Toby, diese Moderatoren, abfangen und mit ihnen über die Flaschenpost reden. Vielleicht haben die ja weitere Informationen.
Am nächsten Tag tun die Kinder das. Sie fahren zum örtlichen Radiosender von Kirin, was ich ganz erstaunlich finde, denn Kirin wird immer größer. Für mich war Kirin immer ein ganz kleines Dorf, was vielleicht einen Marktplatz hat. Aber wir wissen ja schon, es gibt ein Hotel und in einer Folge ist sogar die Rede von einer Konzerthalle. Also zumindest eine Stadthalle gibt es auch. So klein kann die Stadt gar nicht sein, denn auch ein Bahnhof, also eine Haltestelle, ist vorhanden. Im Sender angekommen, treffen sie die beiden Moderatoren, aber die lassen sie abblitzen. Nein, von einer Flaschenpost wüssten sie nichts und außerdem haben sie gar keine Zeit und die Kinder sollen weggehen. Das lassen sich die fünf Freunde natürlich nicht gefallen. Sie schleichen den beiden nach, die gehen in den Hof runter zu einem Wagen und die fünf Freunde können ein Gespräch belauschen. Todd und Toby sprechen darüber, dass sie vielleicht doch lieber mit den Kindern hätten reden sollen. Vielleicht wüssten die ja etwas von diesem Rätsel. Vielleicht sind sie Spione von Mackenzie, dem Herausgeber der Tageszeitung. Dann steigen sie in ihren Wagen und brausen ab, denn sie haben auch einen beruflichen Auftrag in New Haven. Sie müssen ja über die Regatta berichten und dabei können sie dann gleich ihrer eigenen Spur der Flaschenpost nachgehen. Die Freunde haben also eine neue Information und auch sie machen sich auf nach New Haven. Als Hörer wissen wir nun also, dass es wohl insgesamt mindestens drei Flaschenpostflaschen geben muss. Eine haben die fünf Freunde, sie wollen dem Hilferuf nachgehen, eine haben Todd und Toby und dann scheint wohl auch noch der Zeitungsredakteur ebenfalls eine solche Nachricht bekommen zu haben und das Rätsel aufdecken zu wollen.
Die Kinder setzen sich jetzt also auch aufs Rad und fahren Richtung New Haven. Und am Ortsrand auf einem Parkplatz entdecken sie auch gleich wieder das Auto von TNT. Es parkt bezeichnenderweise direkt unter einer riesigen Werbetafel für das blaue Wunder. Außerdem treffen die Kinder in New Haven jetzt auch wieder auf Constable Billings. Der ist allerdings nicht dienstlich da, sondern einfach als Privatmann will er sich die Segelregatta ansehen. Sie kommen nochmal ins Gespräch und die Kinder erzählen ihm, im Gegensatz zu ihm wären sie nicht zum Vergnügen hier, sondern sozusagen im Dienst, nämlich auf der Spur dieser Flaschenpost. Und mittlerweile wissen sie ja auch, dass sogar Todd und Toby auch so eine Flaschenpost bekommen haben, dem Ganzen nachgehen. Das alles regt Billings aber jetzt nicht weiter auf. Er hält das Ganze weiterhin für einen Scherz und auch Todd und Toby nimmt er nicht so richtig ernst. Naja, dass die an so einen Scheiß glauben, das wundert ihn jetzt auch wiederum nicht. Er wünscht den Kindern jedenfalls noch viel Spaß und wenn sie mal wieder in Schwierigkeiten geraten sollten, wüssten sie ja, wo sie ihn finden könnten. Die fünf Freunde stellen jetzt Überlegungen an, wenn Cecil tatsächlich, wie in diesem Hilferuf festgestellt, gefangen gehalten wird, muss er ja trotzdem irgendwie die Gelegenheit gehabt haben, die Flaschenpost ins Meer zu befördern. Er muss also irgendwo sehr nah am Meer gefangen gehalten werden. Auf einem Boot im Hafen von New Haven wäre eine Möglichkeit, allerdings im Moment, wo diese Regatta läuft, ist in New Haven so viel los, dass es doch völlig unwahrscheinlich wäre, dass man dort jemanden gefangen halten könnte, ohne dass das auffällt. Wenn der einmal um Hilfe schreit, ist so viel Trubel, dass er sofort befreit werden könnte. Das Gefängnis muss also irgendwo anders sein. Sie suchen jetzt nach einem Haus, das so nah an der Küste steht, dass man aus dem Fenster eine Flaschenpost ins Meer befördern könnte. Außerdem tauchen Todd und Tobi jetzt schon wieder auf. Sie scheinen ihren Rechercheauftrag für den Sender jetzt abgeschlossen zu haben und ihren eigenen Spuren nachzugehen. Jedenfalls verhalten sie sich so verdächtig, als ob sie nicht verfolgt werden wollten, was für die fünf Freunde natürlich erst recht das Signal ist, die Verfolgung aufzunehmen.
Das klappt aber nicht ganz, denn der Wagen ist natürlich schneller als sie mit den Fahrrädern und dummerweise geht es auch noch Hügel hinauf. Das heißt, die fünf Freunde verlieren irgendwann das Auto aus dem Blick. Auf dem Hochpunkt des Hügels angekommen, sehen sie aber zu ihrem Glück, dass die Gegend hier ziemlich verlassen ist. Es gibt eigentlich nur zwei Straßen, das heißt, die könnte man doch jetzt mal abfahren. Vielleicht sehen sie irgendwo den Wagen von Todd und Tobi. Die fünf Freunde teilen sich also auf. Etwas, das gefühlt in den ganz neuen Folgen in den 160ern überhaupt nicht mehr vorkommt. Hier tun sie es aber. Wir bleiben szenisch aber bei Julian und Dick, die allerdings jetzt zuerst mal drüber diskutieren, wie sie es denn schaffen könnten, in diese paar Häuser, die sie hier sehen, reinzukommen. Denn sie müssen ja irgendwie gucken, wo geht der Garten raus, wo gibt es da Fenster, kann man da jemanden gefangen halten. Sie spekulieren drüber, sollen wir vielleicht klingeln und sagen, wir machen eine Umfrage, wir sind von der Schule. Aber sie kommen gar nicht so weit, irgendetwas wirklich aktiv in Angriff zu nehmen, denn da kommt schon bellend Timmy angerannt. Und das ist das Signal, die Mädchen haben eine Spur gefunden. Also rennen alle drei die andere Straße entlang und die Mädchen haben wirklich eine Spur. Sie haben nämlich den Wagen von T&T gefunden, der parkt vor einer alten Villa. Die Kinder sind aber zu weit weg, sie können also nicht hören, was Todd und Tobi, die gerade an der Tür klingeln, mit der Frau, die öffnet, besprechen. Aber das Gespräch ist auch nur kurz und die beiden Radiomoderatoren verschwinden. Sie sind etwas angesäuert, haben wohl nicht allzu viel erfahren. Sie brausen ab. Dann kommt eine Passante mit einem Hund und mit der kommen die fünf Freunde ins Gespräch. Freunde fragen nach der Villa, ob sie vielleicht wüsste, wer da wohnt. Und laut der Passantin wären sie schon die Dritten, die sich für dieses Haus interessieren. Und wir wissen ja, es gibt wohl drei Gruppen, die der Flaschenpost mit dem blauen Mutter nachlaufen. Mackenzie, Todd und Tobi und die fünf Freunde. Aber die Frau weiß nur, dass die Villa erst seit einer Woche bewohnt ist und dass die Leute, die die gemietet haben, sehr zurückweisend sind. Sie war einmal dort und wollte sich selbst vorstellen als Nachbarin, hat einen Kuchen mitgebracht, aber man hat sie noch nicht mal reingelassen. Dann weiß sie noch zu erzählen, dass am Vormittag ein großer Laster da gewesen ist. Aber das war es dann auch schon. Und jetzt müssen die fünf Freunde überlegen, wie kommen wir in dieses Haus rein?
Die Villa ist also jetzt hochgradig verdächtig. Da müssen die Kinder auf jeden Fall rein, um sich umzusehen. Die Frage ist, wie sie das schaffen sollen, weil offensichtlich blitzt ja jeder, der da einfach mal am Tor klingelt, erstmal ab. Anne hat wieder eine gute Idee. Als ein Gärtnerauto vorbeifährt, meint sie, ja, wir klingeln einfach und bieten uns hier als Gartenhelfer an, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Das wird auch sofort in die Tat umgesetzt, aber die Frau, die öffnet, ist relativ freundlich, aber doch auch abweisend. Danke, kein Bedarf, auf Wiedersehen. Aber Anne lässt nicht locker, sie bricht theatralisch in Tränen aus. Sie hätten sich doch verirrt und dann wurden sie überfallen und ihr Geld ist geklaut. Jetzt hätten sie kein Geld mehr, um den Bus nach Hause zu bezahlen und sie ist komplett verzweifelt. Und die Frau lässt sich jetzt doch erweichen und sagt, naja gut, wenn das so ist, dann kommt halt rein, ihr könnt hier 2 Stunden arbeiten, dann zahle ich jedem von euch 1 Pfund, damit werdet ihr wohl nach Hause kommen. Und somit hat Anne den 5 Freunden den Weg geebnet, um in die Villa reinzukommen, obwohl Dick so begriffsstutzig ist, dass er das Ganze unwissentlich boykottiert. Als Anne davon redet, dass sie kein Geld für den Bus haben, murmelt er so vor sich hin, hä, Bus? Wir sind doch mit den Fahrrädern da, bis er einen Ellbogen von Julian in die Rippen kriegt. Halt den Mund, das ist doch hier nur ein Vorwand. Außerdem versucht er sich dann auch noch aufzuregen, dass 1 Pfund für 2 Stunden Arbeit aber ganz schön ausbeuterisch wäre. Aber er kriegt dann wieder einen Ellbogen in die Rippen. Ja, wir sind doch nicht wegen des Geldes hier. Ach so, ja, gut, okay. Dann gibt er irgendwie klein bei und die 5 Freunde werden eingelassen, um, wie gesagt, jetzt 2 Stunden hier zu arbeiten.
George und Anne sollen in der Küche zuerst mal Gläser spülen und sie wundern sich, warum sind das so viele Gläser? Da scheint doch nur diese Frau zu wohnen. Und wenn die erst seit einer Woche da ist, dann kann die doch nicht schon so viel Geschirr benutzt haben. Außerdem ist der ganze Kühlschrank voll blaues Wunder. Und das verstehen sie überhaupt nicht. Julie und Dick sind draußen im Garten, arbeiten dort etwas, durchsuchen dann heimlich auch noch den Gartenschuppen, können keinen Sessel dort finden. Und dann gibt es einen kurzen Informationsaustausch über das Küchenfenster. Nachdem George und Anne ein kleines bisschen in der Küche gearbeitet haben, sodass die Frau, die sie reingelassen hat, halt Geräusche gehört und sie vielleicht beruhigt, schleichen sie sich aber durchs Haus. George und Anne können jetzt ein Gespräch belauschen. Celia ist am Telefon. Die spricht von Werbeeffekt, Lösung und es wäre doch toll, wenn die Kinder das rausfinden würden. Damit können sie jetzt im ersten Moment aber noch nichts anfangen. Aber sie haben ja Timmy dabei und sie haben auch noch die Nachricht aus der Flaschenpost. Und Timmy nimmt jetzt die Pferde auf und rennt schnurstracks ins Turmzimmer. Die Tür dort ist verschlossen, aber George und Anne sprechen mit dem Mann dahinter und er gibt sich zu erkennen. Er ist nämlich Cecil und er ist dort gefangen und hat die Flaschenpost ins Meer geworfen. Er weiß auch, wo der Schlüssel ist, der ist nämlich im Wohnzimmer im Schreibtisch. Und jetzt macht sich George auf den Weg, den Schlüssel zu besorgen.
Wir nähern uns jetzt dem Showdown der ganzen Story. Anne bleibt beim Turmzimmer zurück. George schleicht sich die Treppe runter, um den Schlüssel aus dem Schreibtisch zu klauen. Und Timmy wird wieder in den Garten geschickt, um auch die Jungs zu holen. Jetzt klingelt es auch noch an der Tür, was insofern von Vorteil ist, dass die Frau, die sich zwischendurch als Celia vorgestellt hat, jetzt das Wohnzimmer verlässt und damit der Weg für George frei ist zum Schreibtisch. Aber die Jungs, die sich gerade die Treppe raufschleichen wollten zum Turmzimmer, laufen jetzt den Besuchern in die Arme. Wer nämlich da gerade an der Tür geklingelt hat, stellt sich raus, ist Constable Billings zusammen mit Todd und Toby. Todd und Toby müssen mittlerweile jetzt auch bei Billings gewesen sein mit dieser Geschichte von der Flaschenpost und dem Hilferuf. Billings glaubt, dass er irgendwie bisher zu keinem Zeitpunkt irgendein Wort von dieser Flaschenpost. Aber wahrscheinlich, wenn er in seiner Eigenschaft als Polizist offiziell um Hilfe ersucht wird, muss er wahrscheinlich doch tätig werden. Also ist er mit Todd und Toby zu diesem Haus gegangen, das sie ja vorher schon ermittelt haben als wahrscheinliche Quelle dieser Flaschenpost. Und da steht er nun, weil er sich auch um die 5 Freunde Sorgen gemacht hat, die ja, wie er weiß, auch auf der gleichen Spur waren. Er fordert jetzt also Aufklärung. Was hat es mit diesem Hilferuf auf sich? Sind die Kinder hier in Gefahr und überhaupt? Aber Celia reagiert da ganz cool und sagt, ja, ist wohl so, lasst uns alle mal zum Turmzimmer gehen. George hat den Schlüssel ja schon in der Hand. Schauen wir einfach mal, was da oben passiert.
Jetzt sind natürlich alle überrascht, denn sie hatten ja damit gerechnet, dass hier jemand gefangen gehalten wird. Aber warum reagiert Celia so locker? Sie gehen also hoch, sperren die Tür vom Turmzimmer auf. Und was sehen sie? Nicht nur einen Mann, sondern mehrere. Aber der hat ein Kamerateam. Und eigentlich hat jetzt nur noch die Konfettikanone gefehlt, denn es ist eine riesige Überraschung. Der Mann heißt Cecil und er war auch im Turmzimmer. Er war auch in gewisser Weise gefangen gehalten. Aber das Ganze war eine Werbemaßnahme der Blaue Wunderfirma. Die hat nämlich diese Flaschenpostflaschen an verschiedene Redaktionen, Zeitungen und Radiosendern in der Umgebung geschickt und hat gehofft, dass die Redaktionen dem Ganzen nachgehen, das Rätsel lösen wollen, darüber berichten und dann hätte die Firma können das Ganze ausschlachten. Schaut her, wer unsere Limonade trinkt, ist so schlau, dass er auch dieses Rätsel lösen kann. Unklar bleibt dann aber, wie kam die Flaschenpost denn auf die Felseninsel, wenn die doch nie von irgendjemandem ins Meer geworfen worden ist? Man spekuliert ein bisschen hin und her, wahrscheinlich war es ein Redakteur von irgendeiner Zeitung, der das Ganze für einen blöden Scherz hielt und da einfach nicht mitmachen wollte. TNT finden das aber klasse, sie wollen daraus eine Radioshow machen und die 5 Freunde einladen. Das Kamerateam filmt, denn natürlich will man einen Werbefilm daraus machen, um das Ganze auszuschlachten. Und die 5 Freunde erhalten auch einen Preis. Sie kriegen Jahreskarten für das Wissenschaftsmuseum in London. Das ist durchaus gut. Ich denke, darüber werden sie sich freuen. Weniger freuen werden sie sich über den nächsten Preis, denn das ist fast schon eine Drohung. Sie kriegen einen Jahresvorrat des Blauen Wunders für jeden. Das finden sie total eklig. Es gibt den Abschlusslacher und die Geschichte endet hier.
Welche Fragen sind in diesem Fall offen geblieben? Zum Anfang erstmal eine kleine Frage. Dieser Laster, der so penetrant von der Passantin mit Hund erwähnt wird, der am Morgen in dieser geheimnisvollen Villa vorgefahren ist und von dem die Passantin nicht sagen konnte, ob irgendwas abgeholt oder gebracht wurde. Ich glaube, das ist einfach nur eine falsche Fährte oder soll den Hörer oder die fünf Freunde erstmal nur ablenken. Vielleicht hat dieser Laster den Kühlschrank voll mit blauem Wunder gebracht oder er hat gar nichts mit dem Fall zu tun. Allerdings habe ich mich schon ein bisschen gefragt, warum der so penetrant erwähnt wird.
Ich habe mich gefragt, mit wem telefoniert Celia denn, als George und Anne sie belauschen? Ist das ein In-House-Telefonat? Telefoniert sie also mit Cecil oben im Turmzimmer und hält ihn einfach nur auf dem Laufenden? Ruft sie bei einer Werbeagentur an und jetzt müssen sie mit ihrem Art Director sprechen? Ist das ein Privatgespräch oder sogar ein Telefonat mit jemandem vom Blauen Wunder? Die Szene selbst hat ja nur die Bedeutung, dass die fünf Freunde eine neue Information bekommen. Aber die Motivation von Celia selbst war mir hier jetzt nicht klar.
Die ganze Konzeption dieser Werbekampagne ist mir auch völlig unklar. Was sollte das jetzt genau bringen, diese Flaschenpostflaschen an verschiedene Redaktionen zu schicken? Und das wahrscheinlich auch noch mit völlig unzureichender Hintergrundinfo. Warum sollten die Redaktionen dem nachgehen wollen? Ich glaube, die Reaktion dieses nicht weiter definierten Redakteurs, der einfach nur gedacht hat, was ist das für ein Quatsch und die Flaschenpost in die nächste Bucht geschmissen hat, ist wahrscheinlich die realistischere, als dass Todd und Tobi dem tatsächlich nachgehen. Wenn ich so eine Werbekampagne mache, von wegen, das blaue Wunder bringt die grauen Zellen in Schwung, sprich, wer unsere Limonade trinkt, kann jetzt auch die schwierigsten Rätsel lösen, dann hätte ich daraus vielleicht ein komplettes Gewinnspiel gemacht für alle und nicht nur für irgendwelche Zeitungsredakteure. Der ganze Aufwand scheint mir hier doch ein bisschen groß gewesen zu sein.
Zum Schluss wird Cecil ja aus dem Turmzimmer befreit. Die Tür war ja versperrt, man muss also aufsperren. Aber Cecil war ja nicht wirklich gefangen, nur musste der jetzt die ganze Zeit, nachdem die Flaschenpostflaschen an die Redaktion geschickt wurden, eingesperrt mit seinem Kameramann oben im Turmzimmer sitzen? Natürlich könnte man sagen, sobald jemand kommt, der das Rätsel gelöst haben könnte, rennen die beiden schnell hoch und verstecken sich dort. Als die fünf Freunde kamen, hätte das ja funktioniert. Die haben ja geklingelt und es war Tag. Aber man muss ja auch damit rechnen, dass Leute, die dieser Botschaft nachgehen, eventuell versuchen, nachts den Gefangenen zu befreien. Vielleicht, weil sie denken, dass es dann einfacher ist. Und dann können ja Cecil und Co. nicht einfach im Wohnzimmer sitzen und fröhlich zechen. Musste also der arme Mann jetzt tagelang dort oben im Turmzimmer eingesperrt sitzen, damit man die ganze Geschichte mit dem Schlüssel im Schreibtisch erzählen kann? Und das für eine Werbekampagne, deren Zweck oder Sinnhaftigkeit fragwürdig ist?
Und für mich die größte ungelöste Frage in diesem ganzen Fall, auf welchem Weg sind denn jetzt diese Flaschenposten in den Redaktionen gelandet? Per Post? Und wenn ja, dann muss da ja irgendwie noch ein weiterer Hinweis dabei gewesen sein. Denn wenn einfach nur per Post so eine Flaschenpost mit einem Zettel, Hilfe, ich werde gefangen gehalten, bei mir auf dem Tisch landet, wie komme ich denn dann als Todd und Tobi dazu, zu Captain Higgins zu gehen und ihn mit irgendwelchen Strömungen und Seekarten rechnen zu lassen? Ich habe doch überhaupt keinen Ausgangspunkt. Oder war da ein Zettel dran, stellen Sie sich vor, diese Flaschenpost haben Sie zu diesem und jenem Zeitpunkt an dem und jenem Strandabschnitt gefunden oder was? Oder war auf diesem Zettel in der Flaschenpost noch mehr zu lesen? Es wird ja in der Anfangsszene darauf rumgeritten, der Zettel ist dick aus der Hand geflogen, im Meer gelandet, Timmy hat ihn apportiert, er ist jetzt ziemlich unleserlich. Alles, was Sie noch lesen können, ist, Hilfe holt mich hier raus, werde gefangen gehalten, Cecil. Stand da noch mehr drauf? War da noch irgendwas zum Ursprung der Flaschenpost mit drauf, was jetzt nicht mehr zu lesen war? Das kriegen wir als Hörer aber auch alles nicht gesagt. Captain Higgins ist für mich in dieser Story eigentlich völlig nutzlos, denn Todd und Tobi geben ihre Quelle überhaupt nicht preis, beziehungsweise die fünf Freunde fragen nicht, wo Todd und Tobi ihre Flaschenpost gefunden haben wollen. auf welcher Grundlage Higgins hier überhaupt gerechnet hat. Und auf der Grundlage der Flaschenpost, die die fünf Freunde gefunden haben, scheint er ja nicht neu zu rechnen und auch auf New Haven als Quelle zu kommen. Also irgendwie ist es ein riesiger Zufall, dass alle sich plötzlich dann doch in diesem Haus am Cliff in New Haven treffen, obwohl irgendwie dieses Haus ja nie Ausgangspunkt einer Flaschenpost war. Die Flaschenpost, die auf der Felseninsel gelandet ist und die die fünf Freunde gefunden haben, hat irgendjemand irgendwo ins Meer geschmissen, offenbar nicht von diesem Haus auf dem Cliff. Und die Flaschenpost, die bei Todd und Toby gelandet ist, war wahrscheinlich nie im Meer. Also dieses ganze Rechnen mit Strömungen hat überhaupt keinen Sinn für mich ergeben. Und außerdem habe ich mich noch gefragt, ob die Redakteure jetzt wirklich der Meinung waren, dass hier jemand gefangen gehalten wird und sie einem echten Hilferuf nachgehen. Und dass sie nicht wissen, dass es irgendwie ein Gewinnspiel oder irgendeine gefakte Schnitzeljagd ist. Wenn dem nämlich so ist, dann würde ich davon ausgehen, dass Celia, Cecil und Co. sich hier der Vortäuschung einer Straftat schuldig machen. Und dass Billings hier durchaus sauer ist, dass die Polizei an der Nase rumgeführt wird.
Kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, es ist ein Hörspiel, das in meiner Erinnerung komplett anders abgespeichert war. Ich hatte den Fall immer total kompliziert in Erinnerung, obwohl zum Schluss doch genau gesagt wird, da war nie einer gefangen. Das muss ich völlig überhört haben. Auch hatte ich abgespeichert, dass in dem Hörspiel Todd und Toby eine riesige Rolle haben und mehr oder weniger das ganze Hörspiel tragen. Auch das war falsch, denn sie haben 2-3 kleinere Sprecheinsätze. Man könnte das Hörspiel als Eisschicht-Hörspiel bezeichnen. Im ersten Moment klingt's gut, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann bröckelt doch alles ziemlich zusammen. Allerdings muss ein Hörspiel für mich auch nach dem 5. Mal funktionieren. Eine spannende, gut durchdachte, logisch stringente Geschichte ist gut. Das macht bestimmt auch beim ersten, vielleicht auch beim zweiten Hören Spaß. Aber irgendwann kennt man ja den Fall. Das heißt, dann muss ein Hörspiel noch unterhaltsam sein. Und ich würde sagen, das ist dieses Hörspiel durchaus. Man kann es locker nebenher mithören. N hat wieder eine tragende Rolle, das gefällt mir immer gut. Ich würde ihm deshalb notentechnisch eine 3+ geben.
Mein Fazit. Irgendwie mag ich die Folge. Ich kann sie nicht wirklich ernst nehmen. Es ist ein Nicht-Fall. Sie ist irgendwie trashig, aber trotzdem, ich habe sie in einer Phase kennengelernt, wo mich diese Inkonsistenz in der Story überhaupt nicht gestört hat. Und ich höre sie immer noch sehr gerne. Im Grunde könnte man sagen, es ist eine Kulissenfolge. Auf den ersten Blick ist es eine stringente Handlung. Aber wie du sagst, wenn man einmal kurz unter der Oberfläche kratzt, macht irgendwie überhaupt nichts mehr Sinn. Wenn man das mal analysiert, sind sämtliche Szenen irgendwie so geschrieben, damit der Hörer irgendeine Information kriegt. Das funktioniert, aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was eigentlich die interne Motivation der Figuren wäre, ist da nichts. Irgendwie ist es nicht nachzuvollziehen, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln, außer dass es halt so im Drehbuch steht und so sein muss, damit die Story irgendwie funktioniert. Diese Schwäche in der Story-Konstruktion gibt jetzt hier deutlichen Punktabzug. Trotzdem kann ich nur sagen, die Folge hat mich immer gut unterhalten, tut es auch immer noch. Wenn man eben nicht an der Oberfläche kratzt und sich einfach auf die Story einlässt, funktioniert das Hörspiel für mich nach wie vor. Insofern mag ich die Folge immer noch gerne, aber wie gesagt, Schwächen in der Storyline führen zum Abzug, sodass ich jetzt mal einen neutralen Daumen vergeben würde.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Dann wird es wieder eine Fünf-Freunde-Folge geben.